Geschwister, wir wollen mit unserem Predigtthema weiterkommen. Wir haben ja eine Predigtreihe, Wer war Jesus Christus? Teil 1 war das Thema, Jesus Christus war Gott. Das habe ich euch versucht, vom Wort her auch zu zeigen, dass die Bibel ganz klar spricht darüber und er auch, dass er Gott ist. Aber Teil 2 bedeutet auch nochmal etwas, nämlich Jesus Christus war nicht nur Gott, sondern er war auch ganz Mensch. Ganz Mensch. Wir werden dann ja noch einen Teil 3 und 4 und 5 haben, aber ich weiß, dass das schwierig für uns einzuordnen ist. Wie kann jemand Gott sein und Mensch? Also entweder ich bin Mensch oder ich bin Gott, aber beides geht nicht. In Teil 3 und 4 werden wir ein bisschen darauf eingehen. Aber die Bibel berichtet uns auf jeden Fall, dass Jesus auch ganz Mensch war. Und das Thema werden wir heute und so Gott will nächsten Sonntag hören, weil ich werde heute nicht fertig werden damit. Ich möchte am Anfang einen Satz zitieren. Hört mal gut zu. Da steht, viele Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Viele Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und das ist Christus. Als Jesus auf diese Erde kam, da kam er als kleines, hilfloses Kind. Lukas Kapitel 2, Vers 7. Als er auf die Welt kam, wickelte sie das Kind in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Wir müssen uns vorstellen, der Schöpfer des ganzen Universums, das war auch Christus. Als er Mensch wurde, macht er sich so verletzlich. Er kam nicht als Hulk oder Herkules oder als He-Man. Nein, er kam als absolut hilfloses kleines Kind. Und das ist für mich jedes Mal, wenn ich diese Geschichte jeden Weihnachten lese, unglaublich. Je länger ich Christ werde, desto mehr ist es für mich unglaublich, dass Jesus sich so klein gemacht hat. Er kam als kleines Kind auf diese Welt. Das zweite, seine Namen, die Bibel ihm gibt, die zeugen auch davon, dass er Mensch war. Eine Bibelstelle lesen wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, dort steht, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Hier sagt Paulus das auch ganz deutlich. Ihr alle habt bestimmt in den Evangelien schon mal das Wort gelesen, der Sohn des Menschen, der Menschensohn. Das kommt ungefähr über 80 Mal in den Evangelien vor. Ich lese uns jetzt nicht die ganzen 80 Stellen vor, aber ich lese uns einige Stellen mal vor. Zum Beispiel in Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 13. Da steht, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Nächste Bibelstelle ist in Markus Evangelium Kapitel 2, Vers 10. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Der Sohn des Menschen. In Markus 2, 28 steht, somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Schabbats. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 19. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Der Sohn des Menschen ist gekommen. Was tut er? Er isst und er trinkt. Was haben sie auf Jesus gesagt? Er ist ein Fresser und ein Weinsäufer. Jesus wird hier auch als der Sohn des Menschen bezeichnet. Lukas Evangelium, Kapitel 9, Vers 58. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Hätten wir zur damaligen Zeit gelebt, wäre Jesus für uns ein Obdachloser. Darf ich mal fragen, Finger hoch, wer schläft draußen? Also ich meine jetzt, wer hat keine Wohnung, keinen Wagen, wo er schläft? Wer schläft draußen im Freien? Keiner. Dann geht's dir besser als den Herrn Jesus damals. Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er hat keine großen Besitztümer gehabt. Die haben oft draußen geschlafen. Jesus konnte nicht sagen, Moment mal, in Jerusalem habe ich eine coole Villa, da kommen wir, da essen wir immer. Habe ich richtig cool eingerichtet. Als jemand zu ihnen kommt und sagt, Herr, sagte ich weiß gar nicht, wo ich heute Abend schlafe, keine Ahnung. Vielleicht bei Petrus oder draußen irgendwo. Er war unterwegs, 3 Jahre mit seinen Jüngern. Er war Mensch. Jedes Mal, wenn ich zu Hause bei mir hineinkomme, dann bin ich immer beschämt und sage, Herr, mir geht's eigentlich viel besser. Ne? Ich muss mir heute Abend keine Gedanken machen, wo ich schlafe. Es sei denn, ich streite mich mit meiner Frau, aber das hoffe ich, dass das nicht passiert. Versteht ihr? Hast du dir schon mal Gedanken machen müssen, dass du irgendwo im warmen, trockenen sein darfst? In Apostelgeschichte Kapitel 7, die Verse 55 bis 56, als dieser Stephanus gesteinigt wird, da steht was Interessantes. Stephanus aber voll Heiligen Geistes, der zum Himmel festschaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Darauf gehe ich nachher nochmal drauf ein. Jesus wird im Himmel erkannt als Mensch. Hier war er schon im Himmel. Und als Stephanus ihn sieht, da sah er nicht irgendwie den Erzengel Gabriel oder irgendeine Lichterscheinung, sondern er konnte in Jesus erkennen, er ist der Sohn des Menschen. Deswegen werden wir ihn auch wiedererkennen. Und wir werden uns auch wiedererkennen. Das ist ein anderes Thema. Jesus war ganz Mensch. Und Jesus, das ist der dritte Punkt, Jesus hatte eine menschliche, körperliche Natur. In Johannes Kapitel 1, Vers 14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen von Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. Konnte man Jesus damals mal anfassen? Ja, man hat ihn sogar zusammengeschlagen am Kreuz. Jesus war kein Geistwesen. Das denken manche. Ich habe letztens so eine verrückte Lehre entdeckt, der Reinkarnationslehre über den geistlichen Christus. Also so ein Quatsch, was ich da gehört habe. Unglaublich. Jesus war ganz Mensch, aus Fleisch und Blut. Und hört mal, was in Hebräer 2, Vers 14 steht. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Fleisch und Blut. Hätte Gott ihm nicht einen anderen Körper schenken können? So unzerstörbar? Natürlich. Aber hätte Jesus dann leiden können? Hätte Jesus denn empfinden können, wie du angefochten wärst? Nein. Der erste Adam hat versagt und der erste Adam war ein Mensch. Und Jesus konnte den Rechtsanspruch gegenüber den Satan nur zurückholen, indem er ganz Mensch wurde. Gott der Vater ist auch den Satan gegenüber gerecht. Hätte Jesus eine Sonderstellung, wäre er He-Man oder Spider-Man, den man gar nicht zerstören hätte können, dann wäre dieser Kampf unfair gewesen. Dann hätte Satan zu Recht sagen können, ja, der erste Mensch, der erste Adam, das war ja ein Mensch, aber der zweite ist ein Überflieger. Deswegen wurde Jesus ganz Mensch. Und jetzt passt mal gut auf. Die Stelle ist mir in der Vorbereitung ganz neu groß geworden. Jesus sah auch aus wie ein Mann, und zwar wie ein jüdischer Mann. Woher kann ich das wissen? In Johannes Kapitel 4, Vers 9. Die samaritische Frau spricht zu ihm, zu diesem Jesus, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken? Kannte sie Jesus? Nein. Sie wusste aber sofort, dass er ein Jude ist und dass er ein Mann ist. Manche haben ja gesagt, Jesus sah ganz anders aus, vielleicht wie so eine farbigen oder keine Ahnung. Hier kriegen wir eine wichtige Antwort. Jesus musste von seinem Aussehen typisch jüdisch gewesen sein. Hab euch Mende, wie bei uns. Wir gehen in die Stadt, da können 30 Schwarzköpfe sein, aber wir werden sofort sehen, Kui sind doch. Ja? Kui Vito Mauro und das Segania. Das sieht man. Bei Jesus auch. Warum? Weil er Mensch war. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Auch nach seiner Auferstehung hatte er einen menschlichen Körper. Nach seiner Auferstehung. In Johannes 20, 27, dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und sieh an meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Lukas Evangelium, Kapitel 24, Vers 39. Seht meine Hände, sagt er, und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Hier war Jesus aber schon auferstanden. Wir wissen, dass Jesus sein Auferstehungsleib so war, dass er ganz Mensch war. Er konnte essen, Thomas konnte fühlen und die Jünger konnten auch tasten, aber er ging auch so durch Wände. Diesen Leib bekommst du und ich. Wir werden auch einen Leib haben, dass wir menschlich erkennbar sind und sichtbar sind, aber wir werden nicht mehr begrenzt sein. Da komme ich nachher noch drauf. Und selbst in der Herrlichkeit wird Jesus erkannt werden. Das wissen wir von Stephanus. In Apostelgeschichte Kapitel 7, 55, 56. Sieh, ich sehe den Sohn des Menschen. Ich sehe Christus. Er konnte ihn sehen. Er hat ihn sofort erkannt. Wir werden ihn auch erkennen. Freust du dich schon darauf? Ich freue mich darauf, Jesus zu sehen. Wisst ihr, es gibt manche gewaltige Begegnungen im Leben. Oder? Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist. Manche sind jünger, manche sind schon ein bisschen weniger jünger, um vorsichtig mal auszudrücken. Kannst du dich an dein Leben an besondere Begegnungen erinnern? Ich ja. Aber all die Begegnungen, die werden verblassen, wenn wir eines Tages Jesus sehen. Das sage ich euch. Es würde lang, wenn die Ewigkeit nur eine Wüste wäre, aber Jesus da sein würde. Die ganze Ewigkeit könnte eine Wüste sein, wenn er da ist. Langt es. Wir könnten ihn die ganze Ewigkeit angucken und mit ihm reden. Und wir werden jeden Tag so viel Freude haben, dass wir nicht fassen können, dass wir mit so einem Menschen, mit so einem Gott zusammen sein können. Es wird uns nie langweilig in der Gegenwart unseres Herrn werden. Darauf freue ich mich. Das Gleiche passiert bei uns, dass wir auch uns wiedererkennen werden. In Philipper 3, Vers 21, da sagt Paulus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich unterzuwerfen. Eines Tages, wenn wir bei Christus sind, werden wir diesen Leib haben, den der Herr hatte nach seiner Auferstehung. Wir können essen und trinken, wir können aber auch so durch Materie gehen. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Habe ich ihm gerade vorgelesen. Er wird uns umgestalten. Herrlich. Jesus hatte eine menschliche, körperliche Natur. Und er bleibt für alle Ewigkeit der Menschensohn. Wir werden immer in der Ewigkeit erkennen, Jesus war auch ganz Mensch. Das hat er absichtlich wahrscheinlich so gemacht, damit wir uns immer mit ihm verbinden können. Er wird in der Ewigkeit nicht irgendwie so ein abgehobenes Wesen sein. das wir nicht erkennen können, mit dem wir nicht reden können. Nein, er wird in der ganzen Ewigkeit in dieser Herrlichkeit bleiben. Und wir werden ihn ähnlich werden. Nie mehr wird aus unseren Gedanken irgendetwas kommen, was uns verletzt. Alles das, was uns quält und lähmt und Schwierigkeiten macht, gibt's dort nicht mehr. Jesus musste auch in seiner Entwicklung wachsen. Wachstum gehört dazu. Jetzt könnte man sagen, aber ich denke, er war Gott. Wie kann Gott noch wachsen? Gibt's mehr als Gott? Das ist ja für uns so schwierig zu verstehen. In dieser heutigen Predigt werde ich nicht so darauf eingehen, beim nächsten Mal. Aber die Bibel sagt in Lukas Kapitel 2, Vers 40, das Kindlein, Jesus, aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihn. Er wuchs. Also Jesus war auch mal so. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? War ein kleines Baby und wurde immer größer. Teenie und dann Jugendlicher und dann ein Mann mittleren Alters, mit 33 starb er. Aber er hat alle Phasen durchgemacht. Wisst ihr, ich würde mich in der Ewigkeit ganz gern mit Herrn Jesus unterhalten über ein Thema. Das schweigt die Bibel nämlich. Herr, sag mal, was hast du als Teenie eigentlich gemacht? Wie war das mit, als du 7 warst? Oder 8? So ein bisschen, wir lesen, im Tempel warst du, als du jung warst, aber so, und wie warst du mit 18, Herr? Was ging da bei euch ab in Jerusalem? Ja, Jesus war ja ganz Mensch. Er lebt ja unter Menschen. Er war ja nicht irgendwo abgehoben. Hast du nicht manchmal Sehnsucht, das zu wissen? Wie Jesus wohl in dieser schwierigen Zeit umgegangen ist, wenn man so gerade dabei ist, als nicht mehr, man ist kein Jugendlicher mehr, aber auch noch kein Mann, so diese Zwischen, die so schwer ist für uns. Ich freue mich, dass ich eines Tages Ihnen diese Frage bestimmt stellen kann. Und er wird Antworten geben. Ich wäre gern dabei gewesen. Guck mal, junge Menschen, ihr sitzt hier da und das ist manchmal für euch bestimmt schön, wenn ihr irgendwo chillen könnt, Jugendstunde bei Milano und Co. Macht doch Freude, wenn man als junge Leute zusammen ist. Stellt euch mal vor, ihr in euren Alter und Jesus in eurer Mitte, leibhaftig mit 18. Das wäre eine Jugendstunde geworden. Ich wäre mal gern dabei gewesen, wie Jesus so mit 18, 19 oder mit 20 Bibelstunden gemacht hat. Können wir uns vorstellen, wenn wir manchmal so Bibelstunden machen, wo der Herr uns segnet und wo Männer kommen, die uns das Wort gut auslegen, wo wir manchmal denken, ach, predige doch eine Stunde weiter. Das ist ja purste Finsternis. Stellt euch mal vor, damals, als Jesus die Schriften öffnete, als er das dritte Buch Mose ausgelegt hat, da würde ich alles für geben. Nur 10 Minuten, den mal live zu hören. Und als ich mal so gedacht habe, da habe ich richtig Sehnsucht bekommen danach. Da habe ich gesagt, Herr, schade, dass ich da nicht gelebt habe. Und das war so, als wenn der Herr gesagt hat, bleib doch mal ganz ruhig. Die ganze Ewigkeit werden wir Bibelstudie machen. Ich werde dir alle Stellen zeigen. Auch die schwierigen Hesekiel, auch die. Und die Offenbarung, kein Problem. Alle Bibelstellen, die du nie so richtig einordnen kannst, die werden plötzlich so klar werden. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr, aber meine Worte nicht. Das heißt, auch in der Ewigkeit haben wir das Wort. Ich weiß nicht, wie es da sein wird. Vielleicht machen wir da auch eine Andacht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich freue mich darauf. Aber ich glaube, die Ewigkeit wird so sein, dass wir so geprägt sind von dem Wort des Herrn, dass dieses Wort in unserem Leben ist ganz normal. Wir werden denken, wie er denkt. Wir werden hineingenommen werden in Reinheit, in Heiligkeit, das, wo wir uns immer nach sehen, Herr, ich möchte dir ähnlicher werden. Und dann kommt der Alltag, dann kommt unser Fleisch und unsere Schwachheit. Und dann ist oftmals so ein Unterschied zwischen dem, was wir gerne sein wollen und dem, was wir aber wirklich ausleben. Kennt ihr das? Dass ihr manchmal sagt, ach Herr, wenn ich doch ein bisschen mehr das umsetze, was ich weiß. Und da werden wir jeden Tag zu 100% immer in der Spur des Herrn sein. Der Herr musste in seiner Entwicklung damals dort wachsen. Und müsst ihr euch immer bedenken, das hat er für dich getan. Er hat für dich es auf sich genommen, ein kleines, hilfloses Baby zu werden. Und er hat für dich bewusst gesagt, Vater, ich verzichte auf meine göttliche Macht und ich möchte auch wie ein Mensch lernen. Was? Ja. Ich möchte auch das alles durchleben. So vom kleines Baby zum Teenie, auch ihr Teenies. Ihr dürft wissen, Jesus versteht euch, weil er auch mal Teenie war. Gibt es etwas Herrlicheres? In Hebräer 5, Vers 8, da steht, und Jesus lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Wie bitte? Jesus lernte Gehorsam? Ja. Über diese Stelle habe ich mir oft Gedanken gemacht. Wir lesen, als die Eltern ihn suchten, Herr, wir haben uns Sorgen gemacht um dich. Er sagt, er wusste dir nicht, dass ich sein muss in das Haus meines Vaters. Aber dann heißt es in Lukas, und er unterordnete sich den Eltern. Er war den Eltern untertan. Wie bitte? Ja. Jesus hat sich seiner Mutter und seinem Vater untergeordnet. Das ist doch unglaublich, oder? Ihr jungen Leute, hört ihr? Der Herr Jesus hat sich seinen Eltern untergeordnet. Was meint ihr? Hat Maria alles als Mutter richtig gemacht? Sie war eine gesegnete Frau, die wir in der Ewigkeit wiedersehen werden. Aber auch sie war nicht sündlos. Und jede Mutter und jeder Vater machen Fehler. Und trotzdem steht in der Bibel, und der Herr Jesus hat sich sie untergeordnet. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus mit 12 oder mit 13 oder mit 14 schon viel mehr Ahnung im Wort hatte als sein eigener Vater, der Josef. Aber trotzdem hat er den Josef diesen Respekt gegeben und hat sich ihm untergeordnet. Da hat sich nicht irgendeiner untergeordnet. Es war der Sohn Gottes. Jesus war hier auf Erden in seinem Wissen bestimmten Begrenzungen unterworfen. Und jetzt hole ich mal ein bisschen aus. Das ist die Lieblingsstelle der Moslems, wenn es darum geht, zu beweisen, dass Jesus nicht Gott war. Da gibt es eine Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 32, da geht es um die Frage des jüngsten Gerichts. Da steht, von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Und dann sagen sie, siehst du, hier bekennt Jesus, dass er nicht alles weiß. Punkt. Aber Gott weiß alles. Und dann stehen manche Gläubige da und gucken, was machen wir denn jetzt? Ganz entspannt, nach der Predigt könnt ihr da auch antworten. Dann gibt es noch eine Stelle, würde ich jetzt sogar dem Moslem noch mal einen Ball zuspielen. Wer sagt, es gibt noch eine Stelle? Das ist nicht die einzige. Dann gibt es noch Markus 11, Vers 13. Und er sah von weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas finde an ihm, weil er Hunger hatte, und er fand nichts als Blätter. Wenn Jesus alles wusste, warum geht er denn zu einem Feigenbaum, der gar keine Frucht hat? Das wissen die Moslems wahrscheinlich gar nicht. Diese Stelle kennen sie noch nicht. Das wird die nächste Stelle sein, die sie dann vorwerfen. Es könnten noch 500 Stellen geben, die würden mich total ruhig lassen, weil jetzt die Antwort kommt. Und die Antwort, die steht in Philipperbrief. In Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Wisst ihr, was da steht? Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und in der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam, ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist der Schlüssel. Hier sagt Paulus, Jesus war Gott gleich, aber er hielt nicht fest. Er entleerte sich, steht da wörtlich. Das heißt, Jesus hat sich selbst Begrenzungen gegeben. Er hat bewusst Dinge der Göttlichkeit aufgegeben. Nicht immer. Manchmal ist er einfach so übers Wasser gegangen. Manchmal hat er aus ein paar Fische und ein paar Brote über 4.000, 5.000 Leute gespeist. Ohne Frauen, also mit Frauen und Kindern waren es wahrscheinlich 20.000, 25.000. Da hat er seine Göttlichkeit in Anspruch genommen. Aber manchmal nicht. Und wisst ihr, wo die größte Erniedrigung lag? Wo er sein Gottsein zur Seite gelegt hat? Als er am Kreuz starb. Der Herr Jesus hätte heute noch dort gehangen. Hätte er nicht freiwillig gesagt, Vater, ich verzichte auf meine Gottheit. Ich mache mich jetzt eins mit der Sünde der ganzen Menschen. Hätte er das nicht freiwillig getan? Im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus zu Recht, niemand nimmt das Leben von mir. Ich lasse es. Warum kann er das so sagen? Weil er das Leben war und weil er Gott war. Versteht ihr? Aber Jesus hat nicht darauf gepocht. Und das ist etwas, was wir nicht verstehen können. Er hat sich selbst als Gott Grenzen gegeben auf dieser Erde. Was meint ihr? Manche Bibelausleger, und da machen sie große Unfug. Die sagen, nein, in Markus 11, wo er nicht wusste, den jüngsten Gericht, da hat er auch keine Ahnung. Also das hat er nur so gesagt. Was? Was sind das für eine Bibelauslegung? Da hat ja Jesus hier gelogen. Also Leute, wo seid ihr denn drauf? Es gibt ganz viele Leute, die das so sagen. Nee, das ist Irrlehre. In meiner Bibel steht, dass nie ein Wort der Lüge aus dem Mund des Herrn gekommen ist. Und hätte er hier irgendwie den Leuten ein Schauspiel erzählt, dann hätte er gelogen. In meiner Bibel steht, dass der Satan der Vater der Lüge ist und nicht Christus. Christus ist die Wahrheit in Person. Also wusste er es wirklich nicht. Und warum? Genau aus dem Grund. Er hat bewusst in manchen Situationen darauf verzichtet. Und jetzt noch mal eine ganz schwierige Bibelstelle. Hebräer 5, Vers 8. Er lernte an dem, was er lebte, Gehorsam. An dem, was er litt. Wann muss ich Gehorsam lernen? Wenn ich ungehorsam bin. Wenn ich etwas nicht richtig mache. Hat Jesus denn etwas nicht richtig gemacht? Er sagt doch von sich selbst, könnt ihr mir eine Sünde überführen? Und die sagen alle, okay, geht nicht. Nee, leider nicht. Das ist schon auch gewaltig, oder? Als Jesus sich vor seine Feinde stellt und sagt, könnt ihr mich eine Sünde anklagen? Wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde vor euch und könnte sagen, könnt ihr mir mal eine Situation nennen, wo ich einmal gesündigt habe? Dann könnt ihr alle aufstehen und sagen, haben wir ein paar mehr, aber ne, du warst auch da, Mama. Und bei Jesus, seine Feinde, ne, die hätten gerne geschossen. Und hat immer geguckt, na, Pharisäer, ihr, hier mein Nachbar, du warst so, du hast mich, du kennst mich 33 Jahre, du, ihr, du. Ganz Jerusalem war da. Und, hallo, ist der einer? Nee. Keiner? Nee. Was für ein Leben. Da lebt ein Mann 33 Jahre unter sündigen Menschen, extreme Menschen, noch extremer wie wir als Sinti. Juden sind auch ganz extreme Menschen. Und sie wollten ihn umbringen. Die wollten nur gucken und haben eine kleine Sache finden, dann bringen wir ihn um. Könnt ihr mich eine Frage? Na? Ganz Jerusalem musste schweigen. Was für ein Leben, oder? Was für ein Leben. Das hat er für dich getan. Das ist unglaublich, dass Jesus freiwillig auf manche Sachen verzichtet hat. Als sie ihn so geschlagen haben. Da sagt Jesus, ich könnte einmal so machen und eine Legion Engel wären da. Eine Legion waren zwischen 3.000 und 6.000, da ist man sich nicht ganz einig. Manche sagen 1.500. Es waren schon ein paar Engel. Wir wissen in der Bibel, ein Engel des Herrn hat über 180.000 Menschen in einer Nacht mal kurz in die Ewigkeit befördert. Einer. Eine Legion waren 3.000, 4.000. Die hätten die ganze Welt niedergemetzelt. Jesus sagt, ich mache einmal so. Und sie sind da. Hat er das gemacht? Für dich. Er hat alles gemacht, damit du eines Tages die Ewigkeit bei ihm sein darfst. Vergiss es nie. Wenn dir jemand sagt, du bist zu nichts nutze, du bist wertlos, Du wirst es nie schaffen. Aus dir wird nie Witz. Du bist ein Taugenichts. Egal, wer das zu dir sagt, leider, leider, leider habe ich das auch schon aus einem Mund von Eltern gehört. Zu ihren Kindern. Eine der schlimmsten Sünden, die mein Kind sagen kann. Ich möchte dir heute etwas sagen. Solange du atmest, wird Jesus immer, immer bereit sein, mit dir durchs Leben zu gehen. Er wird nicht eine Sekunde daran aufhören, dich zu formen. Und bei Jesus gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Das möchte ich euch heute so sagen. Und dieses wunderbare Wort, nicht aufgeben, sondern abgeben. Nicht aufgeben. Gib deine Sorgen und deine Nöte ab, aber bleib in seiner Nähe. Jesus war hier auf Erden in seinem Wissen manchen Begrenzungen freiwillig begrenzt. Eigentlich müssen wir jetzt alle auf unsere Knie und sagen, Herr, wer sind wir denn überhaupt? Dass du das alles so gemacht hast. Mann, du hast mich ja unendlich lieb. Und deswegen ist es so, wisst ihr, wenn wir uns immer mehr beschäftigen mit dem, wer Jesus ist. Es gibt ja manche Menschen, je besser du sie kennenlässt, desto schlimmer werden sie, oder? Das ist mal so. Wenn man sich gut kennt, dann kriegt man auch die dunklen Seiten mit, ne? Aber wisst ihr, was das Geheimnis ist? Je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, desto schöner und desto herrlicher werde. Manchmal habe ich schon gedacht, so jetzt habe ich es irgendwie ein bisschen kapiert. Und dann sagt der Herr, ja Christian, das stimmt. Das war aber nur ganz wenig. Das war 0,01%. Jetzt gebe ich dir noch mal ein bisschen mehr. Und plötzlich sehe ich ihn wieder neu. Ich sage, Herr, das kann doch nicht sein. Doch. Die einzige Person, die ich kenne, die man immer intensiver kennt und sich immer mehr in sie verliebt und immer mehr Schönheit entdeckt, ist Christus. Und deswegen müssen wir als Menschen uns nicht an Menschen binden. Es ist wunderbar, wenn wir unseren Ehepartner haben, wenn unsere Frau noch lebt oder für die Frau der Mann noch lebt. Es ist wunderbar, wenn Kinder da sind, Familie da sind. Es ist herrlich. Aber das, was Jesus eingibt, das kann keiner geben. Kinder können eine Liebe geben. Ich liebe meine beiden Kinder, ob das Sissi oder Donito ist. Ich liebe sie wirklich. Ich würde zu jeder Sekunde sofort mein Leben für beide lassen. Auch für meine Frau. Und dennoch muss ich sagen, das, was Jesus gibt, kann keiner geben. Wisst ihr, was das Schöne ist? Zu wissen, dass Jesus derjenige ist, der auch im Leben alles weiterführen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man ein bisschen älter wird, ich bin jetzt noch nicht in so einem Alter, wo man darüber viel nachdenkt, aber man wird ja auch ein bisschen älter. Und meine Angst war früher immer, hoffentlich sterbe ich nicht eines Tages und die Kinder sind noch zu jung und ich kann nicht für sie da sein und für meine Frau. Das war meine größte Angst. Bis ich damals mal in diese Krise kam, wo ich da in 2 Monaten 50 Kilo abgenommen habe oder 50 Pfund und man hatte vermutet, eventuell kann es auch mal Donny Bartritt nach Hause gehen. Ich hatte keine Angst vor dem Herrn zu sein. Ich hatte nur Angst, dass mein Mädchen und mein Junge alleine sind und ich nicht da sein kann für sie und meine Frau. Das war meine einzige Angst. Und als ich einen Tag vor dieser Diagnose dann kam, dass alles gut war, da habe ich Frieden gekriegt. Wisst ihr warum? Ich habe 14 Tage mit Gott gerungen. Und dann war ich bereit. Wisst ihr warum? Weil Gott mir gezeigt hat in der Stille, Christian, wenn ich dich heimhole, dann werde ich für deine Frau da sein. Und für deine Kinder passe ich auf. Und nicht ein Millimeter kann ihnen passieren, weil sie in meinen guten Händen sind. Wenn du nicht mehr da sein solltest, bin ich da. Und ich verspreche dir, ich passe auf sie auf. Besser als du auf sie aufpassen kannst. Und da habe ich Ruhe gehabt. Und daran glaube ich auch heute noch. Christus ist der, der einen bedingungslos liebt. Und dann möchte ich heute noch diesen einen Punkt hier nennen. Jesus war auch körperlichen Begrenzungen unterworfen. Also nicht nur das Wissen, sondern auch körperliche Begrenzung hatte er. Zum Beispiel wurde er müde. In Johannes Kapitel 4, Vers 6, da steht, Jesus nun ermüdet von der Reise, setzte sich an diesen Brunnen. Er war müde. Auch er wurde müde. Einige sind jetzt auch müde, das sehe ich von den Gesichtern. Jesus war auch müde. Und in Markus Kapitel 4, Vers 38, da steht, und er war hinten im Schiff und schlief auf einem Kopfkissen. Das heißt, auch der Herr Jesus brauchte Schlaf. Er war ganz Mensch. In Markus 11, Vers 13, das ist diese Bibelstelle mit dem Feigenbaum. Warum ging er dorthin? Er wollte essen. Auch Jesus hatte Hunger. In Johannes 19, 28, da sagt er am Kreuz, mich dürstet. Er hat Durst gehabt. Einen brutalen Durst, kann ich euch nur sagen. Damaliger Zeit dort, als Jesus gekreuzigt wurde, zur Mittagszeit in Jerusalem, wahnsinnig heiß. Und dann müsst ihr euch vorstellen, diese ganze Tortur, die er gemacht hat, diese Geiselung. Er wurde ja ausgepeitscht ohne Ende. Der Psalm sagt, dass man alle Rippen sehen konnte. Also nicht so wie am, es gibt ja manchmal so Sachen, wo da so drei Blutstreifen da sind. Nein, der Psalmist sagt, meine Knochen könnten sie zählen. Es war alles auf. Und damals bei der Kreuzigung war es ja so, es war so wie so ein, sie wurden ja angebunden und sie saßen auf so eine kleine Erhöhung. Da saßen sie drauf, dass sie die Arme nicht reißen. Und wenn man da so drauf sitzt, wenn man sich da hinsetzt und so hängt in dieser Position, das haben Ärzte herausgefunden, dann werden bestimmte Nervenbahnen gehen zu. Und die Blutzirkulation, also dass das Blut richtig fließen kann, wird damit unterbrochen. Also Jesus muss grauenhafte Kopfschmerzen auch gehabt haben. Das weiß man aus heutiger medizinischer Sicht, kann man das einordnen. Das sind unheimliche Schmerzen. Und dann an dieser glühenden Hitze. Und dann musste er das Kreuz tragen, ausgepeitscht. Und dann hing er dort. Und dann hat er auch Durst gehabt. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann gab es hier so etwas, so ein Schwamm, da füllte man Essig rein und da war Myrrhe, da war ein Gemisch noch mit drinne. Das war so eine Art Betäubungsmittel. Und in der Bibel steht, als sie den Schwamm nahm und er merkte, dass das Betäubungsmittel, nahm er es nicht. Warum nicht? Er wollte mit vollem Bewusstsein alles für dich bezahlen. Er wollte nicht, dass der Satan noch ein Millimeter Anrecht hat, dass er sagt, ja, er war ja betäubt am Kreuz. Nein, nein. Jesus war bei vollem Bewusstsein. Er hat für uns freiwillig verzichtet, selbst auf die letzte kleine Linderung. Das ist Christus. Als Mensch hat er diesen Durst auch gelitten. Und Jesus kannte körperliche Qualen. In Lukas 22, die Verse 39 bis 46, in den Garten Gethsemane, da rang er mit dem Tode. Agonia steht dort das Wort. Blut, also Schweiß rannte von seinem Gesicht und das wurde aus Schweiß Blut. Wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt Angstzustände bei einem Menschen. Da ist der Blutdruck und die Angst so groß, dass die Kapillaren, die Blutadern platzen und dann tut sich das Blut mit dem Wasser des Menschen vermischen. Das passiert in ganz extrem Todeskämpfen. Und Lukas war ein Arzt. Und nur in Lukas Evangelium steht das drinne, dass sein Blut, sein Schweiß zu Blut wurde. Und das Wort im Griechischen heißt Agonie. Das ist der Todeskampf. Und diesen Todeskampf, das war der Todeskampf in schlimmster Form. Schlimmer kann man nicht sterben. Wenn das Schweiß zu Blut wird, dann bedeutet das, dass man den schlimmsten Todeskampf hat, den es überhaupt je gibt. Das hat er für dich durchlitten. Egal in welche Tiefen du kommst, in welche Notlagen du kommst, er war noch viel tiefer unten als du. Und deswegen kann er dich immer auffangen, weil du nie tiefer gehen wirst als er. Das ist Christus. Und das Letzte, womit ich euch schließen möchte, wo am meisten bewiesen wird, dass Jesus ganz Mensch war, als er starb. In Johannes Evangelium Kapitel 19, die Verse 30 bis 37, da steht dann, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Blut und Wasser. Heutzutage wissen Leute, die den Tod feststellen müssen, so Ärzte, die das, es gibt ja, wenn man stirbt, dann muss ja jemand den Totenschein ausstellen. Und dieses Zeichen, wo Blut mit Wasser sich vermischt, heutzutage gibt es auch noch die sogenannten Todesflecken und andere Sachen, wo man das erkennen kann, aber das war das sicherste Zeichen, dass der Mensch tot ist. Weil dann nämlich irgendwann in dieser Sterbephase das Herz, das Blut eben halt aus dem Körper rausgeht und sich vermengt. Es ist interessant, dass die Bibel das so reinschreibt. Ne? Da wussten, so weit waren die gar nicht. Da gab es noch keine großen Totenscheinausschreiber oder so. Aber Gottes Wort ist immer aktuell. Jesus starb am Kreuz. Wir können uns das nicht vorstellen. Als er am Kreuz hing. Er war bei vollem Bewusstsein. Er hat diesen Schwamm mit Essig nicht genommen. Er hat nur kurz gekostet und hat nicht getrunken. Manche sagen, warum ist Jesus so früh gestorben am Kreuz? Die Soldaten haben sich gewundert, wieso ist er denn schon tot? Wisst ihr, einmal muss man wissen, diese Tortur, die der Herr durchgemacht hat. Fast alle, die so gegeißelt wurden wie Jesus, fast alle, sind schon gestorben, bevor sie ans Kreuz gingen. Und als er dann ans Kreuz ging, da bin ich mir ziemlich sicher, hat ihm das letzte Genick gebrochen, zwei Sachen. Einmal, als er zur Sünde wurde. Wir können uns nicht vorstellen, was das für ihn bedeutet hat, als er dort hing, als Mensch. Und dann musste er die ganzen Sünden spüren. Du kennst das doch bestimmt auch, wenn du mal Mist gebaut hast und dein Gewissen geht. Wenn man nachts nicht schlafen kann, weil man Blödsinn gemacht hat. Jetzt musst du dir vorstellen, sein Gewissen war belastet von der ersten Sünde von Adam und Eva bis der letzte Mensch, der eines Tages hier auf dieser Erde lebt. Zig Milliarden von Leben und Sünden lasteten auf einen kleinen Menschen. Und ich glaube, das Letzte, was ihn das Genick gebrochen hat, als er feststellen musste, dass er durch die Sünde von seinem Vater, von seinem Gott getrennt wurde. Und da werden wir nie reinblicken. Ich werde ihn mal in der Ewigkeit fragen. Vielleicht gibt der Herr mir da mal eine Antwort. Ich glaube, das war für ihn das Schlimmste. Ich glaube noch nicht mal, dass die Sünde das Schlimmste war, was er auf sich genommen hat. Sondern ich glaube, dass der Moment der Schlimmste war, als Gott in seiner Heiligkeit sich von ihm abwenden musste. Wir haben keine Vorstellung. Wir haben keine Vorstellung, was das für ihn bedeutet hat. Aber als Vater war er da. Er durfte noch am Kreuz sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber Gott, als Gott in seiner Heiligkeit, da musste Gott sich distanzieren. Gott ist heilig. Als Vater Gott war er für ihn da. Aber Gott in seiner Heiligkeit, das war er selbst, auch wusste, Sünde trennt von Gott. Es wird nie wieder einen geben, der verlassener war wie er am Kreuz. Wisst ihr, und das ist so wichtig, dass wir, ich freue mich, dass Jesus nicht gekommen ist als He-Man und als Superman und als Spider-Man oder wie auch immer. Sondern dass ich wissen darf, er wurde Fleisch. Und jetzt ist Hoffnung für uns da, oder? Wenn der Satan dich angreift, dann sei in Zukunft nicht so dumm und beschäftige dich mit deinem Leben. Wenn du auf diese Debatte eingehst, wenn der dir deine Schuld um die Ohren haust, dann kann ich dir jetzt schon sagen, viel Spaß, dann wirst du in Burnout landen und in seelsorglichen Tiefstand gehen. Mach das nächste Mal Folgendes. Fang ab heute damit an. Wenn der Teufel dich angreift und dir zeigt, wie schlecht du bist, dann werf dich sofort auf deine Knie und sag, ja, das stimmt. Da will ich gar keine Debatten eingehen. Aber für meinen ganzen Dreck, für meinen ganzen Mist, für meine Unarten und alles, was verrückt in meinem Leben ist, ist Jesus am Kreuz gestorben. Und dann wirst du mal sehen, wie schnell der Satan abhaut. Und wenn er dich wieder anklagen will, dann musst du einfach immer nur fliehen zum Kreuz. Dann musst du sagen, das kann alles sein, was du da mir erzählen willst. Aber meine Hoffnung ist der Mann am Kreuz. Und wenn du dich da reinflüchtest, dann gehst du nie unter. Du kannst noch so tief landen. Wenn du dich ans Kreuz hältst, gehst du nie unter. Merk dir das. Halt dich an Jesus fest. Er hält dich fest. Und du wirst nicht untergehen. Amen.